Deutschlandfunk. Freistil.
Nichts geht mehr.
Die Kugel rollt. Die Walzen drehen sich. Die Pferde galoppieren. Die Ziehung läuft. Gleich entscheidet sich, ob wir nicht nur mit Glückshormonen, sondern auch mit Geld überschüttet werden.
Sammeln Sie 2499 Bonuspunkte und holen Sie sich ein edles, zehnteiliges Besteckset.
Wenn ich heute in der Straßenbahn stehe, ne, und jemand haut da viel Geld rein, dann wird da viel gewechselt, ne? Dann kommt ja unten wieder dieses Geräusch, wenn das ganze Kleingeld reinfällt, denke ich immer sofort, ah, gewonnen! Also dieses Rattel, Rattel, Rattel.
Jetzt ist alles möglich. Wir werden Häuser, Yachten, Pferde kaufen. Wir werden bis ans Ende der Welt reisen. Und auf den Meeresgrund. Und auf den Mond.
Computerfachleute und Psychologen bauen den Glücksspielautomaten. Die wissen, was bei bestimmten Persönlichkeiten Anreiz bietet. Ne? Das heißt also, der Automat funktioniert mit Belohnungssystemen.
Nach jedem 10. Kauf bekommen Sie ein extra Brot obendrauf.
Wir werden schön sein. Wir werden glücklich sein. Und wenn wir mal krank werden, dann leisten wir uns die besten Ärzte der Welt. Alle Sorgen verschwinden. Ewiger Sommer. Wir werden als Gewinner neu geboren.
Deswegen sagen wir immer, keine Kurzschlussreaktion, nicht kündigen, erst warten.
Sind Sie schlau genug für die Jackpot-Frage? Dann rufen Sie an und bewerben sich als Kandidat.
Wer Pech im Spiel hat, der gewinnt am Anfang.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Die Gewinner oder vom Verlieren. Ein Feature von Martin Becker und Tabea Sörgel.
Es ist 0,1% der Bevölkerung, die aber mehr Umsatz bringen als die Bevölkerung in Deutschland, die Alkohol trinkt. Also die Einnahmen und Abgaben aus Glücksspiel sind höher als die im Alkoholbereich. Und da muss man gucken, ein kleiner Teil der Menschen, die das finanzieren, das heißt also die Automatenindustrie zielt auf den süchtigen Spieler. Und nicht auf den, der 3 oder 4 Mal was Kleines da reinsteckt in der Gaststätte oder an der Tankstelle.
Warum tun wir uns dieses Elend eigentlich an? Ruinieren unsere Nerven und unser Konto? Wieso kennt jeder die Geschichte vom seriösen Arzt, der im Casino seine Villa, seine Praxis und seine Ehe verspielt hat? Weil wir zocken, um zu gewinnen. Und wer nicht zockt, für den gibt es nicht mal die Hoffnung auf den Triumph. Wie in der Grundschule. Man schreibt einen Liebesbrief und dann wartet man und hofft und bangt. Ja, nein, vielleicht. Rot, schwarz, grün.
Welcome to European Roulette.
Im Grunde ist es gar nicht anders als in einem normalen Casino. Da ist jetzt sozusagen der Roulette-Tisch. Und wenn ich jetzt gleich hier drehe, dann dreht sich auch die Kugel. Ich habe 20 Euro, die ich verspielen kann.
Wir sind zum ersten Mal hier. In unseren besten Kleidern stehen wir da und sehen uns um. Eingeschüchtert von den hohen Decken, den gedämpften Geräuschen und dem Schimmer, der über allem liegt. Das hier ist das Foyer des Casinos. Der Zugang zur Kathedrale des Glücks. Wir zeigen unsere Personalausweise vor und erhalten Mitgliedskarten. Wir geben unsere Mäntel ab, gehen weiter, immer tiefer hinein, höher hinauf. Dabei wissen wir nicht im Geringsten, was uns hier und heute eigentlich erwartet. Aber jetzt gehören wir dazu.
Am 4. Oktober 1866 engagierte der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski eine Stenografin. Ihm blieben noch 26 Tage, um mit ihrer Hilfe einen Roman niederzuschreiben. Das hatte er seinem Verleger versprechen müssen, um einen überlebensnotwendigen Vorschuss zu kassieren. Dostojewski konnte nicht mit Geld umgehen, unterstützte noch dazu seine Verwandten finanziell und seine eigene Spielsucht machte die Lage nicht besser. In diesem Fall zahlte sich seine Zockermentalität aus. In letzter Minute hinterlegte er das fertige Manuskript von Der Spieler beim Notar. Damit war er aus dem Schneider.
Willkommen in der Wirklichkeit. Es gibt kein Tageslicht und keine Zeit. Nur das ewige Dudeln und hypnotische Blinken der unersättlichen Geldeinwurfmaschinen. Die einen liefern sich dem Spielteufel aus, Hier erblühen sie. Die anderen finden die Halle mit Auslegeware und welken Gestalten vor penetranten Maschinen einfach nur traurig. Spielhölle eben.
Und hier geht's nochmal 2 Etagen nach unten, auch nochmal Automaten. Und dann nochmal ein, wie das Roulette da oben halbautomatisch war, haben wir hier nochmal ein totalautomatisches. Aber eben auch mit richtiger Kugel. Sehen Sie gleich da mit Kamera, ne? Da und da wird dann, also da ist kein Croupier mehr dabei.
Eins, rot. Gekommen, um zu gewinnen.
Eine ältere Dame sitzt inmitten des Lärms im fensterlosen Untergeschoss vor einem Spielautomaten. Sie trinkt eine Tasse Kaffee. Es ist früher Nachmittag. Das Roulette-Spiel geschieht hier wie von Geisterhand. Reine, menschenlose Elektronik. Die Frau wirkt konzentriert. Neben ihr liegt ein Zettel. In kleiner Handschrift notiert sie endlose Reihen aus Abkürzungen und Zahlen, Berechnungen, Wahrscheinlichkeiten. Die Spielbank in Berlin hat jährlich zwischen 600.000 und 700.000 Gäste. Nicht wenige von ihnen sind auf der Jagd nach der verborgenen Logik des Gewinnens.
Die Kugel rollt und fällt irgendwo hin. Das kann man nicht vorhersehen, das geht nicht. Also da, wie gesagt, kann man noch so viel aufschreiben und denken, man hat einen Algorithmus gefunden und jetzt kommt rot und jetzt kommt schwarz und jetzt ist 5-mal schwarz gekommen. Es kann auch 10-mal schwarz kommen, ne?
Honza Klein ist der Sprecher der Spielbank. Er hat selbst kein großes Interesse an Zockerei. Mal $10 in einen Automaten in Las Vegas stecken, warum nicht? Aber den Versuch unternehmen, die Formel des Glücks zu knacken, bekloppt. Es geht nur um Zufall.
Beim Poker nehmt genauso. Entweder kriegst du die richtigen Karten oder nicht. Da sind einige dabei gewesen jetzt bei dem Turnier, die eben wirklich schon ständig irgendwo gewinnen.
Die Spielbank am Potsdamer Platz in Berlin öffnet jeden Morgen um 11 Uhr. Zumindest die Etagen mit den Automaten. Von denen gibt es hunderte. Der Pokerfloor und das klassische Casino beginnen am Nachmittag. Gespielt wird bis zum nächsten Morgen. Es gibt nur 5 feste Schließtage im Jahr. Heiligabend, erster Weihnachtstag, Karfreitag, Volkstrauertag, Totensonntag.
Ja, ich habe eine Erinnerung von einer älteren Dame, die noch nie in der Spielbank war. Das ist schon einige Jahre her, mit ihrem Enkel. Und dann hat sie auf das Geburtsdatum ihres Enkels 5 Mark, so lange ist es schon her, nicht einige Jahre, gesetzt. Dann hat sie einfach vergessen, dass sie das Stück gesetzt hat. Und wir konnten ihr dann 175 € an die Bar bringen. Mark an die Bar bringen, weil sie es einfach vergessen hatte. Hier hat der Croupier sie das gemerkt, das war die und die Dame. Die Dame war doch so erregt, dass wir sie fast beruhigen mussten.
Kurz nach der Öffnung des ersten Roulette-Tischs sind die Spieler da. An diesem Nachmittag eher routinierte Zocker in Alltagskleidung. Atmosphäre, zumindest jetzt, ungemütliche Eckkneipe. Halbherzig setzen die Zocker auf die Zahlen, die kommen oder eben nicht kommen. Manchmal halten sie es nicht mehr aus und qualmen in der Raucherkammer mit Polstermöbeln eine Zigarette. Und verlieren, ohne eine Miene zu verziehen.
Dann mussten wir schon wieder zu ihr hingehen und sagen, sie haben nochmal 175 € gewonnen, weil das Stück, was ja gewinnt, bleibt auf der Nummer liegen. Und zu guter Letzt kam es auch noch ein drittes Mal. Und dann hatte die Dame dann halt 3-mal 175 €. Das sind 525 € gewonnen. Und das war für sie doch ein schönes Erlebnis. Und der Enkel hat sich auch gefreut, denn sie hat ihm das alles geschenkt.
Klaus Hein arbeitet seit 37 Jahren in der Spielbank. Hat als Croupier angefangen, ist mittlerweile für den gesamten Bereich des klassischen Spiels verantwortlich, sitzt aber nach wie vor noch gern selbst am Tisch. Dort tauchen mittlerweile die ersten Schreibblöcke auf, gefüllt mit kryptischen Bemerkungen und Zahlenreihen.
Neutralität zu wahren ist manchmal nicht einfach, weil natürlich es sind Menschen und wenn Menschen verlieren gerade, dann ist es manchmal schwierig. Man kennt manche Gäste schon über Jahre, das sind dann halt Stammgäste und da kennt man auch die Lebensgeschichte so ein bisschen. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach, man sieht die Gäste 7-8 Stunden, teilweise mehr als seine Familienangehörigen und dann ist all das, was Sie gefragt haben, die Neutralität zu wahren, das kriegt man hin. Aber man kennt den Menschen halt näher, als wenn man nur guten Tag und auf Wiedersehen sagt. Und das ist natürlich dann, wenn ein Gast verliert und einem die Geschichte erzählt, ach, ich habe heute 400-500 € verloren. Ja, dann überlegt man schon manchmal ein bisschen.
2 speziell geschulte Mitarbeiter der Spielbank bewegen sich tagtäglich durch die Spielermasse und schauen genau hin. Wer ist nur im Rausch und wer ist schon jenseits davon? Gefährdete Zocker werden gezielt angesprochen und auf Beratungsmöglichkeiten und Hilfseinrichtungen hingewiesen. Die letzte Maßnahme ist die Spielersperre. Klar, Es gibt auch die fabelhafte Welt der Gewinner. Geschichten von Menschen, die arm in die Spielbank kamen und sie als gemachte Leute wieder verließen. Wer würde diese schillernde Seite des Geschäfts nicht lieben als Spielbankbetreiber?
Wir haben auch schlechte Erlebnisse, über die möchten wir nicht sprechen an dieser Stelle. Das müssen wir verstehen.
Wir werden schön sein. Wir werden glücklich sein.
Das sind in der Regel sind 350, 450 an ganz spielstarken Tagen auch mal 600.000, 700.000, die jeden Tag hier ausgespielt werden. Weil wir auch, wie gesagt, ist da konzentrierter Spielbetrieb und unsere Automaten in der Regel mit 92-94% Gewinnausschüttung auch so eingestellt sind. Also nicht gerade wenig.
Gerade hat jemand einige 100 Euro an einem Automaten gewonnen. Olaf Pirwitz zahlt den Gewinn aus. Er ist Hauptkassierer und kennt die fiebrigen Gesichter derer, die es geschafft haben. Zumindest für den Augenblick. Die großen Gewinner bleiben in Erinnerung und lassen all die namenlosen Verlierer verblassen.
Den dicksten und oder den größten Jackpot, den die Spielbank Berlin jemals ausbezahlt hat in einem Automatenspiel, war 1994. Da hat ein Gast, der kam aus Hannover, der war immer so ein, zweimal im Jahr hier Gast in Berlin. Und er hat dann bei uns vom Einsatz her eher wenig, sag ich mal. Also hatte immer seine 100 Mark damals noch, hatte gesagt, die verspiele ich. Und wir hatten damals einen sogenannten Berlin-Jackpot. Da waren 10 Automaten dran angeschlossen. Und da wurde ein bestimmter Teil des Einsatzes immer auf einen progressiven Jackpot aufgespielt. Und er hat ihn damals gewonnen mit der Summe von 2.298.000 D-Mark.
Mag es auch lächerlich sein, dass ich vom Roulette so viel für mich erwarte. Für noch lächerlicher halte ich die landläufige, beliebte Meinung, dass es töricht und sinnlos sei, vom Spiel überhaupt etwas zu erwarten. Und warum soll denn das Spiel schlechter sein als irgendein anderes Mittel des Gelderwerbs, zum Beispiel schlechter als der Handel? Das ist ja richtig, dass von 100 nur einer gewinnt. Aber was geht mich das an?
Ich spiele meist immer ein paar Runden, um erstmal zu gucken, wie verhält es sich. Das heißt, kommt gerade Schwarz oder Rot viel hintereinander. Also wenn, spiele ich immer eigentlich nur auf Schwarz und Rot. Das heißt, ich lasse die Kugel erstmal ein paar Mal durchrollen und versuche im Prinzip zu erkennen.
Ich denke, einen glücklichen Spieler, der reich geworden ist, da bin ich mir sicher, dass das vielleicht so zumindest sehr selten ist. Vielleicht gibt es da ein oder zwei Menschen auf der Welt, denen das so gelungen ist.
Nichts geht mehr.
Wir haben uns einen Drink geholt und sitzen am Rand, in sicherer Entfernung zum Tisch. Auf Monitoren stehen Statistiken. So oft kamen gerade und ungerade Zahlen. So oft fiel die Kugel auf Rot und so oft auf Schwarz. Wir reiben unsere Jetons zwischen den zittrigen Fingern. Gleich legen wir das erste Mal einen Einsatz auf den weichen Filz des Spieltischs. Gleich werden wir zum allerersten Mal gewinnen. Wir haben das so im Gefühl.
2 Schwarz. Das ist alles nur in unserem Kopf.
Ganz oben auf dem Siegertreppchen, sollte man meinen, ist nur ein Platz frei. Für den Gewinner. Der strahlt vor Glück. Aber das ist vielleicht zu kurz gedacht. Denn es gibt Menschen, die erleichtert sind, wenn sie verlieren. Die ihn genießen, den Kater nach dem Rausch. Und es gibt Menschen, die es sogar in größte Verzweiflung stürzt, zu gewinnen. War es nicht vorher irgendwie schöner? Was sollen sie anfangen mit dem ganzen Geld? Wie sollen sie entscheiden, ob es den anderen noch um sie geht oder doch nur um ihr Vermögen? Und ja, es gibt auch den stinknormalen Gewinner, von dem wir nichts hören, der einfach weitermacht wie bisher, nur mit der Sicherheit des Geldes.
In allerletzter Instanz kann man die Vernunft viel erzählen. Das Gefühl ist das, was den Ton angibt. Wenn das Gefühl sagt, das ist so richtig, dann macht man das irgendwie früher oder später doch. Spätestens dann, wenn man so abgelenkt ist, dass man nicht lange nachdenken kann, dann passiert es einem so. Ne? Und da hat das Gefühl dann gewonnen.
Die Psychologin Dr. Chantal Mörsen sitzt in einem Konferenzraum der Charité Berlin. In der Arbeitsgruppe Spielsucht beschäftigt sie sich seit Jahren wissenschaftlich mit dem Gewinnen und dem Verlieren. Sie forscht zu Glücksspielsucht und behandelt pathologische Spieler. Der typische Betroffene ist männlich, Mitte 20 und hat einen durchschnittlichen Bildungsabschluss. Diese Beschreibung trifft auf Millionen von Deutschen zu. Nicht alle werden süchtig, aber auch nicht wenige. 2012 waren es etwa 193.000.
Es gibt natürlich so gewisse Merkmale, die mit einem höheren Risiko verbunden sind, auch eine Sucht zu entwickeln. In unserer Persönlichkeit zum Beispiel, wenn man sehr impulsives Verhalten hat, eher aus dem Bauch heraus handelt. Ja. Es gibt Menschen, die haben eben unterschiedliches Bedürfnis nach Risiko, dann auch nach Neuheit, nach Anregung aus ihrer Umgebung. Ja, manche sind so mit sich selbst zufrieden und lesen immer 20 Mal dasselbe Buch und finden das immer noch toll. Andere sagen, okay, wenn ich die Geschichte schon kenne, lese ich das Buch nicht mehr.
Grundsätzlich ist die Hardware des Gehirns bei uns allen geeignet, eine Sucht zu entwickeln. Regen wir unser Belohnungssystem nur oft genug mit einer angenehmen Verhaltensweise an, dann brennt sie sich ein. Und was ist schöner als zu gewinnen? Am Glücksspielautomaten dauert ein Spiel 5 Sekunden. Den kurzen Kick können wir an einem Abend unzählig oft wiederholen. Das Gehirn gewöhnt sich rapide daran.
Weil eben ich immer wieder mal auch so ein kleineres Gewinnerlebnis habe, was mich dann unheimlich, also was eben in unser Gehirn sozusagen dann auch sich merkt und eben uns sagt, ja, da gibt's was zu holen, ne? Und da müssen wir wieder hin, weil das hat schon mal geklappt. Also unser Gehirn ist da nicht so für Glücksspiel ausgelegt.
Im Automaten verschwinden etwa 20% des hineingeworfenen Geldes auf Nimmerwiedersehen. Obwohl, so ganz stimmt das nicht. Es wandert auf das Konto des Casinobetreibers. Der zahlt davon Steuern und der Staat profitiert ordentlich. Rund 2 Milliarden Euro jährlich verdient er durch die Spieler. Tendenz steigend. Aber vergessen wir nicht, 80% der Münzen, die man in den Automaten wirft, fallen früher oder später wieder heraus. Das gelehrige, hochmotivierte Gehirn freut sich über den Gewinn. Das Belohnungssystem schüttet den Neurotransmitter Dopamin aus, ein antriebssteigerndes Glückshormon.
Was viele eben berichten, ist, dass sie gespielt haben, gleich bei ihren ersten Spielerlebnissen tatsächlich auch die Erwartung hatten, nichts zu gewinnen, ne? Und dann kam es wieder erwarten, tatsächlich ein größerer Gewinn. Und dann waren sie sozusagen, war der Glaube gefestigt, das geht ja doch. Und dann eben setzen natürlich auch diese Verzerrungen ein. Jetzt habe ich Glück, ja, ich bin auf der Gewinnerstraße, jetzt läuft's, ja, dann kann ich noch mehr machen, ja, dann kann es noch mehr klappen.
Das Fatale, je öfter der Spieler spielt, desto häufiger verliert er. Das blendet er allerdings aus. Noch ein Spiel. Beim letzten Mal fehlte doch nur so wenig. Nur ein einziges Mal gewinnen und dann können wir erhobenen Hauptes nach Hause gehen.
Also ich habe dann einen so intensiven Lernprozess durchlaufen in der Suchtentwicklung, dass ich letztendlich auch meine eigene Kontrolle über mein Verhalten nie trainiert habe. Also ich habe mich eben nicht gebremst, ne? Ich habe alles verspielt, anstatt mit dem Gewinn nach Hause zu gehen. Also ich habe diese unterbrechenden Sachen gegen diese verzerrten Erwartungen nie geübt und habe letztendlich dann einen Kontrollverlust. Das heißt, ich kann nicht mehr bestimmen. Ja? Also wenn ich sage, ich will jetzt aufhören, das kriege ich nicht hin.
Das Geld hat seinen eigentlichen Wert da schon längst verloren. Es ist nichts als Spielgeld. Das Mittel, das man eben benötigt, um weiterzumachen. Der Spieler hofft nicht mehr auf den großen Gewinn. Er spielt nur noch, um zu spielen. Und spielt er mal nicht, lauern überall Reize, die seine Lust neu anfachen. Der Anblick einer abendlich leuchtenden Spielhalle, das Klimpern von Kleingeld in der Hosentasche, der Groll nach einem Streit.
Das ist das Belohnungserleben, was die haben. Denen geht es gar nicht so sehr um diesen Gewinn, sondern nur darum, dass genügend Geld da ist, um dieses Spielen sozusagen, diese, ich nenne es jetzt mal, konstante Betäubung durch das Spielen aufrechtzuerhalten.
Man sollte die Sache wie einen Kinobesuch sehen, meint Chantal Mörsen. Da erwartet ja auch niemand, nach dem Abspann zum Gewinner des Abends erklärt zu werden und im Flitterregen ein Bündel Geld in die Hand gedrückt zu bekommen.
Das ist genauso vorgesehen, wie dass sie hat jeder vielleicht schon mal Geld auf der Straße zu finden. Na, das passiert manchmal und da freut man sich. Aber das ist nicht, dass sie, wenn sie einmal was gefunden haben, am nächsten Tag hingehen und erwarten, da muss jetzt wieder was liegen. Ne? Und das ist der Fehler, den viele Spieler eben auch haben, der natürlich auch mit es leichter macht, dass man so die Kontrolle verliert, weil man erwartet, wenn ich einmal was bekommen habe, das muss sich wiederholen. Ne, das muss überhaupt nicht. Ne? Also...
Am 22. Dezember 2011 geschieht im kargen spanischen Bauerndorf Sodeto ein Wunder. Es regnet Geld vom Himmel. Das Dorf hat kollektiv in der berühmten Weihnachtslotterie El Gordo gewonnen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind plötzlich reich. Zuerst kommen die Bankvertreter, dann die Übertragungswagen der Fernsehsender und schließlich die Luxusautohändler. Nur ein einziger Bewohner bleibt vom Glück verschont. Ihn haben die Losverkäuferinnen bei ihrer Runde durchs Dorf einfach vergessen. Er kann nichts dafür, aber mit einem Mal ist er ein Verlierer.
Wenn, würde ich 5 auf Rot setzen. Okay, schauen wir mal. Okay. Ah, oh, fuck. 15. Scheiße.
Place your bets, please.
Genau das gefällt mir nicht, wenn man am Anfang schon verliert.
Von vornherein erschien mir alles überaus schmutzig. Ich meine im übertragenen Sinne garstig und schmutzig. Ich rede nicht von jenen gierigen, unruhigen Gesichtern, die zu Dutzenden, ja zu Hunderten die Spieltische umgeben. Ich sehe absolut nichts Schmutziges in dem Wunsch, möglichst schnell und möglichst viel Geld zu gewinnen. Als sehr dumm ist mir immer der Gedanke eines behäbigen, wohlsituierten Moralphilosophen erschienen, der auf jemandes Entschuldigung, es wird ja nur niedrig gespielt, antwortete, umso schlimmer, da dann der Eigennutz kleinlich ist. Als ob kleinlicher Eigennutz und großartiger Eigennutz nicht auf dasselbe hinauskämen.
Die Spielnatur ist wirklich nicht mein Lebensstil. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben in der Spielbank. Ich habe mich damals entschlossen, ich war, glaube ich, in der Oberstufe. Das heißt, ich werde gerade volljährig gewesen sein und durfte rein. Ich habe 200 Mark, damals waren es noch D-Mark, mitgenommen und habe gesagt, die setzt du jetzt einfach auf Schwarz oder Rot. Ich weiß nicht mehr, worauf ich es gesetzt habe. Und dann hast du eine fast 50-prozentige Chance zu gewinnen. Und wenn du gewinnst, dann kaufst du dir davon ein schönes Buch, eine größere 10-bändige Weltgeschichte. Und wenn du verlierst, okay, Pech gehabt. Dann ist es das eben nicht. Und erfreulicherweise habe ich gewonnen. Darum glaube ich ans Gute in der Welt und habe seitdem eine 10-bändige Weltgeschichte, die ich kaum angesehen habe.
Nichts geht mehr.
Jetzt also stehen wir schon am Tisch. Wir nehmen die ersten Jetons und überlegen. Rot. Ja, 3 Jetons auf Rot. Das fühlt sich richtig an. Nichts geht mehr. Noch machen wir uns lustig. Wie kann man denn an so einem banalen Tisch sein Leben verzocken? Und Rot kommt. Und es kribbelt das allererste Mal. Was, wenn es ab jetzt so weitergeht?
3 Rot. Die Schwere des Glücks.
Es scheint ein größeres Risiko zu sein, in Entenhausen zu leben, aber eben auch ein Risiko, was durchaus auch Chancen beinhaltet, insofern, als dass sie eben in der Tat auch unglaublich viel auf einmal gewinnen können.
In Entenhausen, da könnte das Leben so schön sein, weil eine gute Idee reicht, um in kürzester Zeit ein Vermögen zu machen. Und dann lebt man in einem Palast und lässt sich bedienen. Der Haken ist nur, für Gewinnertypen ist einfach kein Platz mehr. Denn es gibt Gustav Ganz, der immer das große Los zieht. Der einzige Trostpreis? Man kann sich darauf verlassen. Entenhausen hat klare Regeln.
Das ist genau die Funktion, die bei Comics wichtig ist, eine Art Kompensation zu der ganzen Unsicherheit des Lebens, dass man da gerade in so fortlaufenden Serien wie den Entenhausener Geschichten immer wieder in tief vertraute Welten hineinkommt, über die man nicht allzu komplex nachdenken muss, wenn man an der Oberfläche bleibt.
Andreas Platthaus leitet die Literaturredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und er ist leidenschaftlicher Donaldist. Mehr noch. Er wurde sogar zu Ehrenpräsidente und Ehrenmitglied in Personalunion gewählt. Aus Donaldistenperspektive ist das Gustav-Ganz-Dilemma schnell erklärt. So oft er auch Glück haben mag, die Herzen erobert er nicht.
Einfach deshalb, weil die Figur so eindimensional ist und auch so unangenehm in dem, wie sie auftritt, in ihrer Arroganz, in ihrer Selbstsicherheit, in dem absoluten Vertrauen auf sozusagen außerhalb der eigenen Persönlichkeit liegende Umstände, die immer Erfolg garantieren, dass man dafür überhaupt keine Sympathie entwickeln kann. Ich kenne keinen Menschen, vor allem auch keinen Donaldisten, der mit Gustav Ganz irgendeine Sympathie hätte.
Entenhausen ist ein perfektes Biotop, um Gewinner und Verlierer zu studieren. Ein argloser Enterich kann in kürzester Zeit reich und berühmt werden und ebenso schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit versinken. Aber bei der nächsten Geschichte steht alles wieder auf Anfang. Neuer Comic, neues Leben.
Es ist im Endeffekt das, was der Kapitalismus immer behauptet, nämlich in gewisser Weise allen gleiche Chancen zu verschaffen. Und in Entenhausen wird das in jeder Geschichte immer wieder neu simuliert. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass Dagobert Duck natürlich auch immer wieder als total reicher Mann beginnt und witzigerweise am Ende nie alles verliert. Aber es gibt in Entenhausen die Möglichkeit, x-fach immer wieder Millionär zu werden und genauso immer wieder all diese Millionen zu verlieren. Und richtig schwer nehmen die Leute das erfreulicherweise nicht. Das Phänomen des Selbstmordes beispielsweise in Entenhausen vollkommen unbekannt.
Manchmal. Da wird das Gewinnen sogar zu einer bleischweren Last. Dagobert fürchtet ständig um sein Vermögen. Überall lauern Gefahren, die seinen Geldspeicher bedrohen. Deshalb ist es einfacher, ihn zu mögen. Dagobert kämpft mit allem, was er hat, während Gustav Ganz sich einfach treiben lässt.
Darum gibt es viele Leute, die zwar sagen, wir sind Donaldisten, aber wir könnten uns genauso gut auch Dagobertisten nennen, weil es eine große Faszination für diese Figur gibt. Gustavisten oder Gustavianer oder was weiß ich, wie das hieße. Ein Albtraum, man weiß ja schon gar nicht, wie man das aussprechen soll. Nein, niemand will Gustav Ganz sein.
Manchmal, aller Antipathie zum Trotz, da kann er einem leid tun. Der ewig gut frisierte Sieger. Dieser einsame Gustav Ganz, dem es nicht selten zu schaffen macht, das ständige Glück zu viel Glück zu haben.
Es gibt eine Geschichte mit Weihnachtstruthähnen, wo er so viele gewinnt, dass er keinen davon wirklich schlachten kann, weil er sich um die anderen die ganze Zeit kümmern muss. Und da sieht man natürlich auch das Übermaß des Glücks, was dann umschlägt in etwas Negatives.
Wir setzen nur auf Farben. Wir gewöhnen uns an den Rhythmus des Gewinnens und Verlierens. Mal wird es weniger, mal mehr. Wie die Ebbe und die Flut. Wir gewöhnen uns an das Geräusch der Kugel im Kessel. An ihr Sirren und ihr Klackern. An das Geräusch des Schiebers, der sich die Jetons holt. Wir gewöhnen uns an die Ansagen des Croupiers. Einsätze bitte. Nichts geht mehr.
0-0. Die Poesie des Verlierens.
Und unser Pferd war ein Schimmel, weiß ich noch. Was, und ich weiß nicht, wie wir ausgerastet sind, weil immer wenn es an uns vorbeikam, hat es den Kopf nach uns gedreht, nur nach uns, natürlich nur nach uns, und hat dann uns angeguckt. Und ich dachte mal, Alexander, das hat uns schon wieder angeguckt, jetzt hat uns schon wieder angeguckt. Warte mal, jetzt. Dann kam es wieder an, hat es wieder angeguckt. War klar, war unser Gewinner. Und natürlich hat es dann gewonnen.
Alle Gewinner sind gleich. Ist der Mensch geschlagen? Liegt er am Boden und begreift, dass es vorbei ist, wirklich und wahrhaftig vorbei, zeigt er sein wahres Gesicht, sein wahres Wesen und seine wahre Größe. Das Verlieren besitzt seine ganz eigene Schönheit.
Du musst jetzt Geld setzen und wenn das Pferd gewinnt, also dein, was du sagst, dann hast du 10 Mark statt einer. Nein, was für ein Wunder.
Matthias wurde das Spielen in die Wiege gelegt. Als Kind wohnte er mit seiner Familie an der Galopprennbahn Hoppegarten in Ost-Berlin. Dort lernt er die goldbehangene Frau Riese und die anderen Pferdewetter kennen, die an Renntagen regelmäßig zocken. Matthias' Vater, ein Berufsfußballer, spielt Schach und Karten um Geld. In der Kneipe steht er stundenlang am einarmigen Banditen und Matthias sieht zu.
Es ist toll, wenn es dann rasselt. Gut, du bist ein Kind und Kinder wollen ja auch, dass dein Vater lacht und dann lacht dein Vater und es hat also gerasselt und er lacht. Und dann guckst du hoch und dann weißt du, das ist also in deinem Gehirn verknüpft. Lachender Vater, weil es gerasselt hat. Also ist das etwas Gutes. Das ist so verankert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei Kindern aus so einem Haushalten.
Matthias probiert später verschiedene Glücksspiele aus und bleibt bei den Fußballwetten. Fußball liegt ihm. Seine Spielerkarriere ist eine Geschichte der bescheidenen Gewinne und spürbaren Verluste. Es muss rasseln.
Verluste beim Spiel tun mir eigentlich nicht weh. Das ist komisch. Wahrscheinlich, weil das Ereignis an sich, an einem Spiel teilzunehmen und dann egal, ob du gewinnst oder verlierst, ist meistens so aufregend. Also der materielle Verlust ist eher irrelevant, der ist nicht wichtig. Es geht jetzt auch zum Teil so, wie Dostojewski im Spieler das mal beschrieben hat, um diese Berührung durch den Himmel. Weil der Spieler in dem Moment des Gewinnens berührt wird von Gott. Ich glaube, so schreibt Dostojewski sogar ganz konkret. Und der Dostojewski schreibt nur, dass das die Sucht eigentlich ist. So sagt er es jedenfalls. Dostojewski war ja ein Spieler. Er weiß, wovon er spricht.
Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft setzt Matthias 300 Euro auf einen Außenseiter im Viertelfinale und gewinnt. Und kann es auch im Halbfinale nicht lassen.
Waren unter 1.000 Euro, das weiß ich noch. Weil das Entscheidende bei der WM waren die 1.000 Euro, die ich verloren habe. 1.000 Euro in eine Wette reinjauen, weil ich hatte ein gutes Gefühl. Und dann habe ich 1.000 Euro verloren. Das ist derbe. Also das bei so einem mäßig, was hatte ich da, Monatseinkommen von 700 Euro oder sowas. Dieser Verlust, als die dann verloren haben, die Deutschen, und ich diese 1.000 Euro verloren hatte, also 1.000 Euro verlieren und dass die Mannschaft verliert, danach bist du tot. Also du liegst total am Boden. Also sieht dann so aus, dass du dich nicht bewegen kannst, die Hände vor mir Sicht auch hast, weil du nichts mehr sehen willst. Du bist doch unfähig, den Fernseher auszumachen. Und dann weinst du heiße Tränen.
Matthias braucht Tage, um sich zu erholen. Dafür erlebt er in dieser Zeit eine ganz neue Solidarität. Und zwar unter allen Unterlegenen des Turniers. Engländer, Brasilianer, Holländer, egal. Bei einem Spiel, das nur einen einzigen Gewinner kennt, sind die Verlierer in der Überzahl.
Also du wechselst die Seite. Du bist von der Siegerseite auf die Verliererseite gegangen und hast dementsprechend für alle Verlierer ein Herz. Für alle Verlierer der Welt hast du ein Herz. Was dann wieder sehr warm wird und sehr ein Gewinn ist dann wieder auf der anderen Seite.
Mittlerweile geht Matthias rationaler an die Sache heran. Er setzt kein Geld mehr auf eine Mannschaft, nur weil er sich und ihr inbrünstig den Sieg wünscht. Die Wette als Glaubensbekenntnis. Heute spielt er nur noch zum Spaß und ohne utopische Hoffnungen.
Man kann hier durchaus den Traum vom großen Gewinn von der Realität trennen. Und das unterscheidet mich wahrscheinlich auch von dem exzessiven Spieler, der durchaus in Gefahr läuft, sich zu ruinieren. Sich zu verschulden, ich kenne so Leute.
Auch wenn er selbst keine horrenden Summen mehr riskiert, an Matthias Liebe zum Glücksspiel ändert das nichts. Zocker bleibt eben Zocker. Romantisch und unheilbar.
Ich kann sie nicht nur verstehen, sie sind mir auch auf Anhieb sympathisch. Leute, die Zocker sind, das ist sofort ein Sympathiebonus. Also ein gemeinsamer Nenner. Auch gerade wenn moralisch, sagen wir mal, ja, nicht so akzeptabel sein mag, das ist genau der Punkt. Dass Leute, die eigentlich normale Familienväter sind, irgendwas, also Leute, die eigentlich in ihrem Lebenswandel mich eher vielleicht langweilen würden, wenn sie Zocker sind, ist das so ein Ding, oh ja, erzähl mal, cool.
Am 20. August 1994 knackte der arbeitslose Teppichverleger Lothar Kositlowski den Lotto-Jackpot. Auf einen Schlag war er mehrfacher Millionär. Er kaufte sich einen schneeweißen Lamborghini und machte Reisen. Die Boulevardmedien tauften den Gewinner auf den Namen Lotto Lothar und folgten ihm auf Schritt und Tritt. Die Millionen wurden zu einer Last. Seine Frau verließ ihn 4 Jahre nach dem Lottogewinn. 1999 starb Lotto Lothar oder Deutschlands fröhlichster Lotto-Glückspilz, wie ihn ein Boulevardreporter nannte, mit 53 Jahren an einer Leberzirrhose.
Wir haben gewonnen. Wir haben verloren. Vor uns liegt etwa die Menge an Jetons, die wir mit an den Tisch gebracht haben. Ans Aufhören denken wir nicht. Da ist dieser verschwitzte und stämmige Mann, Hemd und Jackett, der immer wieder vom Nebentisch kommt und stapelweise Jetons verjubelt. Sollen wir nicht einfach alles auf Rot setzen? Oder auf eine einzige Zahl? Wir könnten reich sein, wenn die Kugel sich nur für uns entscheidet und gegen alle anderen.
29, Black. Old. Place your
okay,
bets, please.
Ich versetze jetzt aber mal 5 auf Schwarz.
8, Black.
Ja!
You win.
5, Rot. Die Prosa des Gewinnens.
Und ich setze noch mal 5 auf Schwarz. Komm.
Ja!
29, Black, Old. You win.
Wir empfehlen gerne in dem Falle eine Wohlfühllüge, dass man sagt, Mensch, wenn ich hier leben bleiben will, ich hab im Lotto gewonnen. Stellt euch mal vor, so 70.000. Das verändert ja nicht das Leben. Das erklärt aber, warum sie vielleicht jetzt doch im Haus anbauen oder warum vielleicht doch mal ein anderes Auto vor der Tür steht. Der große Familienwagen, halt der Van, den es vorher eben nicht hat geben können. Dann wissen aber auch die Nachbarn, ja gut, das ist ja dann auch schon wieder weg. Und es hat jetzt nicht dazu geführt, dass man ihnen unterstellen kann, dass sich ihr Wesen ändert.
Antje Edelmann hat als Pressesprecherin von Lotto Brandenburg schon viele Gewinne erlebt. Immerhin 85 Millionen Gewinne gab es seit 1991 in ihrem Bundesland. Hat man den Jackpot geknackt oder zumindest viele Zahlen richtig getippt, wird man in die Zentrale nach Potsdam eingeladen. Dort gibt es das Gewinnerzimmer. Ein nüchterner Raum mit Büromöblierung und Topfpflanze.
Man kann schon sagen, man verabredet sich, wenn es hier, sage ich mal, einen Millionengewinn gibt, an einem neutralen Ort. Eine gewisse Zeit lang haben wir das so gemacht. Heute sind wir uns sicher, dass das mediale Interesse zum Schutz des Spielers, müssen wir darauf achten, nicht mehr so groß ist, dass sie vor unserer Tür warten. Von daher bitten wir die Gewinner auch gerne hierher. Und sie werden dann zur Höhe ihres Gewinns informiert, zu den Dingen, die das auch in ihrem privaten Leben bedeuten kann. Und werden eher von uns beraten hinsichtlich des Umgangs mit der Information über diesen Gewinn.
Als großer Gewinner hat man sehr schnell viele Freunde. Und ebenso viele Neider. Kannst du mir bei meinem Start-up helfen? Warum bist du denn so geizig? Du hast es doch jetzt.
Das geht bis in die familiären Sachen hinein, dass sie sich wirklich gründlich überlegen sollen, mit wem sie es teilen. Was sie für Pläne haben, wollen sie ihr Leben unerkannt eines Gewinnes weitermachen, weiterleben. Dann ist es eben auch ganz wichtig, bestimmte Regeln einzuhalten. Und dafür haben wir auch wirklich einen Berater, der einfach mit ihnen über diese menschlichen, über diese sozialen Gesichtspunkte spricht.
Die Gewinnberater von Lotto Brandenburg sind geschulte Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen des Hauses. Einer von ihnen saß öfter schon in kleinen Wohnungen oder im Gewinnerzimmer und hat die Nachricht vor Millionengewinn dabei gehabt. Er muss anonym bleiben. Nennen wir ihn doch Herrn Ganz.
Für mich ist es Routine. Natürlich bin ich in Erwartung, wer denn da vor mir steht. Ich kriege ja nur gesagt, wir haben den Jackpot-Gewinner hier im Haus. Und ich weiß ja nicht, wie er aussieht oder was es für eine Person ist. Das ist dann so eine gewisse Erwartungshaltung, die man hat an denjenigen oder an diejenige. Und dann geht man dann ins Gewinnerzimmer und dann sitzen da 2, 4, 5 Personen, die einem mit großen Augen angucken.
Allein 2014 wurden in Brandenburg 179,3 Millionen Euro von Spielern eingesetzt. Heißt also, jede Brandenburgerin und jeder Brandenburger hat pro Woche im Schnitt 1,41 Euro verzockt. Herr Ganz kennt vor allem die Gewinner unter ihnen. Und die haben meist schon ausgejubelt, wenn sie dem Berater begegnen.
Also emotionale Ausbrüche habe ich noch nicht erlebt. Ich habe nur sehr freudestrahlende Gesichter erlebt, mit einer sehr großen Erwartungshaltung. Und dass sie auch das jetzt bestätigt bekommen, was sie vermuten. Und wenn ich ihnen das dann auch noch bestätige, dann sind sie erstmal innerlich beruhigt und wollen natürlich dann auch wissen, wie das Ganze finanztechnisch jetzt funktioniert.
Herr Ganz berät die frisch gebackenen Lotto-Millionäre neben seiner eigentlichen Tätigkeit. Aber er scheint die Aufgabe zu mögen. Bislang hatte das Glück ein gutes Händchen.
Ich muss mal sagen, die bei uns Lotto gewinnen, das sind auch die Leute, die jetzt den Hauptgewinn, wo ich war, waren auch Leute, die das Geld gebraucht haben. Und auch aus meiner Sichtweise benötigt haben, weil sie auch so gelebt haben, wo sie das Geld für sich und ihre Familie angenehm verwenden konnten.
Im Laufe der zufälligen Einzelresultate ergibt sich tatsächlich, wenn auch nicht ein bestimmtes System, so doch eine gewisse Ordnung, was doch gewiss sehr seltsam ist. Es kommt zum Beispiel vor, dass nach den 12 mittleren Zahlen die 12 letzten herankommen. Es trifft, sagen wir, 2-mal diese letzten 12 und geht dann auf die 12 ersten über. Nachdem die 12 ersten dran gewesen sind, geht es wieder auf die 12 mittleren über, trifft 3, 4-mal hintereinander auf die mittleren und geht wieder auf die 12 letzten über, von wo es wieder nach 2 Malen zu den ersten übergeht. Es trifft wieder einmal auf die ersten und geht wieder für 3 Treffer zu den mittleren über. Und so setzt sich das 1,5 oder 2 Stunden lang fort. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Das ist sehr interessant.
Okay, ich setze nochmal einen auf die 0. Kann ja auch so ewig nicht mehr nicht kommen. Scheiße. 21.
Wir wollen es wissen. Wenigstens ein einziges Mal. Wir nehmen einen Berg an Jetons, ordnen sie zu Stapeln, schieben die Stapel auf schwarz. Wenn wir jetzt verlieren, sind wir am Arsch. Die Kugel rollt. Rot, schwarz, rot, schwarz, null, schwarz, schwarz, schwarz.
Sechs schwarz. Die Leichtigkeit des Pechs.
Es gibt Geschichten immer wieder mal, in denen Donald plötzlich am Ende als Millionär dasteht, weil irgendetwas funktioniert hat, mit dem niemand gerechnet hat. Das Erstaunliche ist, dass er in der nächsten Geschichte dann ganz gewiss wieder als armer Schlucker, wie es vorher am Beginn der früheren gewesen ist, dasteht.
Der Antigewinner, der König der Verlierer, der Pechvogel der Pechvögel hat einen Namen. Donald Duck. Und doch wäre Dagobert mit all seinen Fantastilliarden ohne Donald hoffnungslos verloren. In einer Erzählung des Schriftstellers Michael Lenz gipfelt die komplexe Gewinner-Verlierer-Mechanik in einer kurzen Frage. Ist Donald das Leben und Dagobert der Tod? Donaldisten-Ehrenpräsidente Andreas Platthaus analysiert.
Die Probleme, die Dagobert hat, sind in gewisser Weise jenseitig, weil der einen Status in Entenhausen hat, der ohnehin allen gesellschaftlichen Fragen enthoben ist. Der hat mehr Geld, als es auf der ganzen Welt gibt, der muss sich keine Sorgen machen. Und gerade darum macht er sich aber ganz besonders viel Sorgen. Und dementsprechend ist das eine seltsame Parallelwelt. Und ich glaube, das meint Michael Lenz, wenn er sagt, Dagobert ist als der große Geldbesitzer, und von Freud wissen wir natürlich auch, dass Geld immer konnotiert ist mit dem Tod, dann in gewisser Weise das Todessymbol dort.
Donald hingegen verkörpert das pralle Leben. Ständiges Stolpern gehört zu seinem Alltag. Gewinner sehen anders aus. Aber insgeheim gibt es noch eine zweite Seite, den heldenhaften Phantomias, dem alles gelingt. Er wird berühmt. Nur weiß niemand, dass sich hinter der Maske der ewige Loser Donald verbirgt.
Und in gewisser Weise war es einerseits sehr charmant zu wissen, es ist eine Geheimexistenz. Das heißt, nur Donald weiß darum, dass er gar nicht der Unglücksrabe ist, als den man ihn immer ansieht in Entenhausen. Und gleichzeitig hat es auch was Unbefriedigendes dabei, weil man dachte, man gönnte ihm doch so sehr, dass auch die anderen Leute erkennen, was für ein tapferer, heldenhafter Mensch da agiert. Und dementsprechend war bei mir die Faszination für die Phantomias-Geschichten immer eine sehr zwiespältige. Einerseits großer Genuss, da ist plötzlich der Held Donald, andererseits tiefer Verdruss, darüber, dass außer mir das niemand merkt.
Man muss sich nicht auf Phantomias verlassen, um die Gewinnerseite von Donald zu erkennen. Subtil zeigt sich immer wieder, dass die Welt ohne seine tollpatschigen Interventionen nicht wäre, was sie ist.
Nehmen wir eine der allerberühmtesten Geschichten, der arme reiche Mann, eine klassische Geschichte aus den 50er Jahren, wo Donald zusammen mit seinen drei Neffen Dagobert dabei hilft, sein riesiges Vermögen zu verteidigen. Das gelingt natürlich am Schluss und Donald wird mit mehr oder minder Hungerlohn belohnt. Und er geht weg und sagt, Onkel Dagobert, eines muss ich dir aber noch sagen, du bist eigentlich nur ein armer alter Mann, du hast nur dein Geld, wir haben ganz andere Freuden.
Man muss keine Geldsäcke aus dem Casino tragen, um ein wirklicher Gewinner zu sein. Der vom Pech verfolgte Donald weiß, worauf es am Ende wirklich ankommt.
Das sind Momente des Triumphes, die man mit Donald erlebt. Und allein dafür, obwohl man vorher so hart in dieser Geschichte hätte kämpfen müssen und auch schlecht behandelt wurde, würde ich sofort in diese Rolle Donald Ducks für diese 2-3 Tage des Kampfes gegen die Panzerknacker eintreten, um diesen Satz am Ende zu Dagobert sagen zu können. Schöner kann man sich eigentlich den eigenen Triumph nicht mehr denken.
Nun hätte ich weggehen sollen. Aber es war in mir eine seltsame Empfindung rege geworden. Der Wunsch, gewissermaßen das Schicksal herauszufordern. Ein Verlangen, ihm sozusagen einen Nasenstüber zu geben und die Zunge herauszustrecken.
Place your bets, please.
Okay, was mache ich mit meinem letzten Euro? Danach ist es vorbei. Und ich will ein Gewinner sein. Also 1 Euro auf schwarz oder auf die Null. Das ist die Frage. Okay, komm. 50 Cent auf schwarz, 50 Cent auf die Null. Alles oder nichts. Im kleinen Rahmen.
Rot your bets, please.
Gewinnt.
Irgendwann im Mai 2015 füllt ein Tscheche mittleren Alters in einer böhmischen Kleinstadt einen Lottoschein aus. Nicht nur, dass bei der Ziehung seine Zahlen kommen, der Jackpot übersteigt jede Vorstellungskraft. 90 Millionen Euro. Schon spekulieren die Zeitungen wild, was er alles mit dem Geld anfangen könnte. Beispielsweise 98 Jahre lang in der Präsidentensuite des besten Prager Luxushotels leben. Als sich der Gewinner nach Wochen endlich in der tschechischen Lottozentrale meldet, lässt er sich umgerechnet 9.900 Euro auszahlen. Der Rest wird aufs Konto überwiesen. Er verkündet, weiter zur Arbeit gehen zu wollen und fährt zurück in seine Kleinstadt.
Da Das ist dann sozusagen, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, ja. Also es ist das, wo es sich um sich selber dreht. Das heißt also, das ausgehende Motiv zum Spielen wird gleichzeitig wieder Ursache, dass es einem schlecht geht. Und dann will man das natürlich wieder regulieren. Das nennt man ja auch sozusagen den Suchtkreislauf. Also in diesen Versuch, das zu regulieren, eigentlich gefangen zu bleiben.
7 Rot. Gegen uns selbst gewinnen.
Wie denken Gewinner? Vielleicht teilen sie die Welt in Pforten und Hindernisse auf. Dieser Weg bringt mich weiter, dieser nicht. Wer vorwärts kommen will, hält sich am besten ans universelle Entweder-Oder. 1-0, an-aus, Gewinn, kein Gewinn. Wer seine Umwelt und seine Mitmenschen so betrachtet, kann es ganz nach oben schaffen. Oder alles verlieren. Manchmal wird der notorische Gewinner zum Widersacher in uns selbst.
Das, was Sie da sehen, ist die Arbeit dieses Themenabends von Montagabend. Wünsche, die ich für das neue Jahr sinnbildlich an den Weihnachtsbaum hänge. Und da sehen Sie, ganz oben steht Glücksspiel Freiheit und das Thema Geld wieder wertschätzen und regulieren als das Dach, unter dem solche Themen sind wie psychische Gesundheit, Willenskraft, also diese ganzen psychischen Ebenen, Stabilität halt, ne? Und dann diese Weiterführung, dann kann ich auch im Beruf wieder anders, in der direkten Beziehung anders agieren. Ich kann mir Wünsche erfüllen, wie mal einen kleinen Urlaub machen.
Die Therapeutin Martina Altstädt betrachtet ein Flipchart, das im Behandlungszimmer der Suchtberatungsstelle Impuls des Suchtzentrums Leipzig steht. Die vielen bunten, handbeschrifteten Zettel sind ein Überbleibsel des letzten Themenabends für Glücksspieler, der hier einmal im Monat stattfindet.
Was habe ich für ein Selbstbild oder was wird von mir erwartet? Das ist ein Themenbereich. Einer, der sehr, sehr wichtig ist aus unserer Sicht, klar, als Psychotherapeutin, das ist die Emotionsregulation. Da gibt es einfach eine Störung. Emotionen zu regulieren, sie überhaupt erstmal wahrzunehmen, sie haben zu dürfen, sie zu regulieren. Da ist eher so, es darf nicht sein, was ich nicht will. Ne, so, es hat natürlich auch einen biografischen Hintergrund, das ist ganz klar.
Die Betroffenen haben nie gelernt, mit emotional belastenden Situationen umzugehen. Außer mit Mitteln, die sie selbst kaputt machen. Die meisten Glücksspieler kennen kein Maß, nur den Exzess. Arbeiten bis zum Umfallen. Spielen, bis das Geld weg ist. Alles oder nichts. Ihr Weltbild, also auch ihr Menschenbild, ist rein funktional. Weder eigene noch fremde Bedürfnisse spielen darin eine Rolle.
Also wir merken das im Gespräch, die möchten gerne 5 Euro in uns reinschmeißen, sozusagen, wie in den Schlitz stecken, am Automat. Und wir sollen dann für sie arbeiten und das tun. Und genau das ist ja ein Muster, womit sie dann immer wieder an die Grenzen kommen und auch keine zufriedenen sozialen Situationen leben können.
Die Therapie ist der Beginn eines langwierigen Lernprozesses und ein Wagnis für den Glücksspieler. Denn plötzlich ist es an ihm, sämtliche seiner Lebensprinzipien über den Haufen zu werfen. Die Welt nicht nur als große Kosten-Nutzen-Rechnung zu verstehen, andere Menschen nicht mehr für die eigenen Zwecke einzuspannen, sich für Neues zu öffnen, gegen sich selbst zu gewinnen.
Für Spieler ist es eine große Herausforderung und sehr mutig, das zu hinterfragen. Das ist eigentlich ein grundlegender Wesenszug, ein Muster, völlig zu hinterfragen und sich da in seiner Persönlichkeit zu verändern. Ist aber auch ein spannendes Erlebnis. Und das ist das Schöne bei Glücksspielern. Die haben ja Lust auf neue Dinge oder die kann man ja damit ganz gut so ins Boot holen.
Martina Altstädt hat selbst alle gängigen Glücksspiele ausprobiert, um herauszufinden, was ihre Klienten daran finden. Und sie weiß, was sie packt und nicht mehr loslässt. Sie selbst wäre vielleicht auch gefährdet, wenn es bei ihr anders gelaufen wäre. Manchmal ist es nur so wenig. Nur etwas Pech, das Spieler und Nichtspieler trennt.
Also die innere Bedürfnislage, Lage nach Selbstwerterhöhung, nach Kontakt, nach in Beziehungen gehen, sich irgendwie selber zu spüren, passt wie Schloss und Schlüssel auf das, was der Automat bietet. Er hat ein Beziehungsangebot, ein Kontaktangebot, ein Angebot von Bestrafung und Belohnung. Genau das sind die Muster, um die es dahinter geht. Und das ist auch für die Therapie dann wichtig zu sehen, ne? Dass der Klient erkennt, um was es eigentlich geht und was er da anders machen kann.
Ich war wie im Fieber und schob diesen ganzen Haufen Geld auf Rot. Und nun kam ich plötzlich zur Besinnung. Nur dieses einzige Mal im Laufe des ganzen Abends, während meines ganzen Spiels, geschah es, dass mir vor Angst ein kalter Schauder über den Rücken lief und mir die Arme und Beine zitterten. Mit Schrecken erkannte und fühlte ich für einen Moment, was es für mich bedeutete, wenn ich jetzt verlor. Mit diesem Einsatz stand mein ganzes Leben auf dem Spiel.
Das Leben ist ein Spiel, ist eigentlich absurd. Es gibt das Leben und es gibt das Spiel. Es gibt auch Grenzbereiche, aber sonst gibt es das Spiel nicht mehr. Und dann würde es uns auch keinen Spaß mehr machen.
Wir stehen vor dem Casino. Es ist spät geworden. Hier draußen kommt es uns sehr dunkel vor und sehr matt, trotz des Meers schaukelnder Lichter über uns. Wir vergraben die Hände in den leeren Manteltaschen. Da, schau, ein vergessener Jeton. Aber es kribbelt nicht mehr. Nein, nichts. Gar nichts. Für heute geben wir das Gewinnen auf. In einem Park sehen wir einen Mann auf einer Bank. Abgerissene Kleider, aber ein stolzes Gesicht. Vielleicht hat er alles auf eine Karte gesetzt und alles verloren. Und nun wartet er darauf, es dem Schicksal noch einmal zu beweisen.
Rot your bets, please.
Gewinnt. Und ich habe kein Geld mehr. Tja, ich hätte gewinnen können, aber ich habe verloren. Und das Spiel ist vorbei.
Acht schwarz. Nichts geht mehr.
Jetzt ist alles möglich. Wir werden Häuser, Yachten, Pferde kaufen. Wir werden bis ans Ende der Welt reisen. Wir werden schön sein. Wir werden glücklich sein. Wir werden als Gewinner neu geboren.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bitte ich um Selbstausschluss und um Sperrung meines Accounts für die Dauer von 5 Jahren. Meine Postadresse finden Sie am Ende dieser Mail.
Es gibt beispielsweise die sehr berühmte Geschichte, wo es einen Wettkampf um den Titel reichster Mann der Welt gibt und ein indischer Potentat tritt gegen Dagobert Duck an und Sie können sich vorstellen, im Endeffekt gewinnt Dagobert Duck mit Pauken und Trompeten, aber die allerletzten Bilder zeigen den indischen Potentaten, der wirklich alles an Geld für diesen Wettkampf ausgegeben hat und er sitzt bettelnd, nur noch mit einem Fass bekleidet, man hat ihm sogar die Kleider vom Körper weggepfändet, im Entenhausener Stadtpark und hofft darauf, dass man ihm jetzt Kleingeld gibt.
Wie? Ich hatte an diesem Abend 100.000 Gulden gewonnen? Wozu brauchte ich noch mehr? Ich griff nach den Banknoten, stopfte sie in die Tasche, ohne sie zu zählen, raffte all mein Gold, Rollen und einzelne Münzen zusammen und lief aus dem Saal. Sie sind kühn, sehr kühn, sagten sie zu mir. Aber fahren Sie unter allen Umständen morgen früh weg, so früh wie möglich. Sonst werden Sie alles wieder verlieren. Alles.
Die Gewinner oder vom Verlieren. Ein Feature von Martin Becker und Tabea Sörgel. Es sprachen Svenja Wasser, Martin Boss und Michael Witte. Ton und Technik Michael Morawitz und Roman Weingart. Regie Susanne Kriegs. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016.